In einer stillen Ecke des Wintergartens erwartete ihn schon Dr. Zinnowitz. Er legte eine Hand auf das Aktenbündel und sagte: »Lieber Preysing, wir gehen mit einem reichlichen Minus in die morgige Konferenz. Unsere Aktien stehen schlecht. Sie wissen selber, wenn die Chemnitzer morgen Nein sagen, dann ist die Fusion erledigt. Und es ist möglich, dass sie unter den jetzigen Verhältnissen Nein sagen. Es ist sogar wahrscheinlich.« »Soll man abblasen?«, fragte Preysing. »Abblasen kann man nicht, ohne den schlechtesten Eindruck zu erwecken«, bemerkte Zinnowitz. »Es fragt sich auch noch, ob durch eine Verschiebung etwas gewonnen oder verloren wird. Es gibt immerhin Chancen, die durch ein Hinausschieben ganz verloren werden könnten.« »Welche Chancen?«, fragte Preysing. »Sie kennen die Chancen so gut wie ich«, sagte Dr. Zinnowitz. »Es handelt sich um den Stand der englischen Angelegenheit. Manchester. Burley & Son in Manchester. Das ist meiner Meinung nach der springende Punkt. Chemnitzer Strickwaren wollen den englischen Markt für ihre Fertigfabrikate bekommen. Burley & Son haben diesen Markt zum großen Teil in der Hand. Sie haben laufende große Aufträge für fertige Strickwaren, aber sie selber produzieren nur Rohware. Und sie möchten gern ihre rohe Baumwolle nach Deutschland exportieren und dafür die Fertigwaren von Chemnitz nach England bringen. Sie haben ein großes Interesse daran, mit den Chemnitzern zusammenzugehen. Warum Sie das nicht einfach und direkt tun, wissen Sie, lieber Preysing, ebenso genau wie ich. Das Chemnitzer Unternehmen ist den Engländern nicht solide genug, nicht fundiert genug. Sie zucken zurück, weil ihnen die Basis wackelig scheint. Etwas anderes ist es, wenn die Saxonia AG sich mit Chemnitz fusioniert. Davon verspricht Burley & Son sich viel. Man scheint dort anzunehmen, dass ihr, verzeihen Sie, mein Lieber, etwas verschlafener Betrieb eine Auffrischung bekäme und die etwas zu unternehmenden Chemnitzer einen Rückhalt. Folglich hat Burley & Son an der Saxonia nur dann ein Interesse, wenn sie sich mit Chemnitzer Strickwaren fusionieren. Und Chemnitz wieder will nur fusionieren, wenn sie das Geschäft mit Burley & Son und damit den englischen Markt in der Tasche haben. Jetzt wartet ein Unternehmen immer darauf, dass der Vertrag zwischen ihnen und den anderen perfekt wird. Wenn ich Ihnen meine Meinung sagen darf, die Verhandlungen sind reichlich ungeschickt geführt worden. Sonst hätten wir nicht in so eine Sackgasse kommen können. Preysing schob die Unterlippe, auf der die Zigarre lag, vor und dachte nach. »Die Sache mit Burley steht nicht gerade schlecht«, sagte er zögernd. Er griff nach seiner Mappe und holte einen blauen Deckel hervor, in den Briefe und Briefkopien eingeheftet waren. »Hier ist die laufende Korrespondenz mit Manchester«, sagte er schnell und reichte dem Justizrat den Fassziegel zu. »Tja«, sagte Dr. Zinnowitz, legte die Briefe weg und schaute mit einem nachdenklichen und zugleich geistesabwesenden Blick auf Preysings Nasenwurzel. »Wenn Sie mir ein paar von den Briefen mitgeben könnten, die aussichtsreicheren, verstehen Sie? Die vom Anfang der Verhandlungen. Ich spreche am Nachmittag Schweimann und Gerstenkorn. Es könnte nichts schaden, wenn man...« »Ich würde natürlich nicht alle Briefe zeigen, nur einige.« »Das geht nicht«, sagte Preysing. »Wir haben uns Burley & Son gegenüber zur strengsten Diskretion verpflichtet. Und wie kommen wir überhaupt dazu, uns über unsere Korrespondenz auszuweisen? Nee, so etwas tue ich nicht.« »Borniert wie ein Waldesel«, dachte Dr. Zinnowitz und ließ das Schloss seiner Aktenmappe zuschnappen. »Bitte«, sagte er mit verkniffenen Mundwinkeln und stand auf. Plötzlich fiel Preysing um. »Haben Sie jemanden, der ein paar von den Briefen abschreiben könnte? Ein paar Abschriften mit Durchschlägen würde ich Ihnen schließlich machen lassen. Die Originale gebe ich nicht aus der Hand«, sagte er eilig und laut, als müsse er jemanden überschreien. »Es muss jemand sein, der verlässlich und diskret ist.« »Flämmchen«, sagte Dr. Zinnowitz. »Flämmchen ist richtig. Ich lasse mit Flämmchen telefonieren.«
»Mit wem?«, fragte Preysing.
»Flämmchen. Flamm 2. Die Schwester von meiner Flamm 1. Die kennen Sie doch. Sie sitzt seit 20 Jahren in meiner Kanzlei. Flamm 2 hilft öfters auch bei uns aus. Ich habe sie auch schon auf Reisen mitgehabt, wenn Flamm 1 unabkömmlich war. Sie ist sehr flink und intelligent. Die Abschriften müsste ich bis 5 Uhr in Händen haben. Ich mache das dann ganz inoffiziell. Gehe mit den Chemnitzer Herren zu Abendessen. Flämmchen kann mir die Abschriften direkt in die Kanzlei bringen. Ich telefoniere gleich mal mit Flamm 1, dass sie ihre Schwester herschicken soll. Für welche Zeit haben Sie morgen das Konferenzzimmer belegt?« Als die beiden die Halle überquerten, um zum Telefonzimmer zu gelangen, hörte Preysing seinen Namen. »Hier«, rief Preysing, streckte seine Hand aus und erhielt eine Depesche.
Er sagte, Verzeihung, öffnete und las die Depesche, während er neben Dr. Zinnowitz durch die Halle schritt. Seine Haarwurzeln wurden kalt, während er las. Er setzte mechanisch seinen runden, steifen Hut auf. In der Depesche stand, Verhandlungen mit Burley & Son endgültig gescheitert. Brösemann. Es hat keinen Zweck mehr. Sie brauchen das Fräulein nicht schicken, Herr Doktor. Es hat keinen Zweck. Manchester ist erledigt, dachte Preysing. Er steckte die Depesche in die Manteltasche und hielt sie dort krampfhaft zwischen Daumen und Zeigefinger fest. Hat gar keinen Zweck mehr. Ich brauche keine Abschrift mehr machen lassen, dachte er, und beabsichtigte auch, es zu sagen. Aber er sagte es nicht. 3:05 knarrte das Telefon Herrn Preysing aus seinem dünnen Nachmittagsschlaf. Eine Dame für Herrn Direktor warte in der Halle, meldete der Portier. In der Halle saß Flämmchen, Fräulein Flamm 2, die Schwester von Fräulein Flamm 1. Unähnlichere Schwestern konnte es auf der ganzen Welt nicht geben. Preysing erinnerte sich an Flamm 1 ungefähr als einer vertrauenswürdigen Person mit missfarbenem Haar, einem Schreibärmel am rechten, einer Schutzmanschette aus Papier am linken Arm. Flamm 2 hingegen, Flämmchen, hatte nicht das Geringste von dieser Gediegenheit. Sie saß in einem Clubstuhl hingelehnt, als wenn sie hier zu Hause wäre, sie wippte mit Schuhen aus blitzblauem Leder, sie sah aus, als ob sie sich köstlich amüsieren wollte und war im Ganzen höchstens 20 Jahre alt. »Dr. Zinnowitz schickt mich wegen der Abschriften. Ich bin das Flämmchen, das er Ihnen versprochen hat, soll ich sagen«, äußerte sie ohne Feierlichkeiten. Mitten auf dem Mund hatte sie einen Kreis roter Schminke sitzen, ganz achtlos und nebenbei hingetupft, nur weil es modern war. Als sie aufstand, zeigte es sich, dass sie größer war als der Generaldirektor. Hochbeinig, mit einem fest zugezogenen Ledergürtel um die auffallend schmale Mitte und prachtvoll gewachsen, von oben bis unten. »Sie sind also die Schwester von Fräulein Flamm?« »Ich kenne Fräulein Flamm«, sagte er. Es klang mehr grob als erstaunt. Flamm 2 schob die Unterlippe ein wenig vor und blies eine Locke weg, die unter ihrer kleinen Filzmütze in die Stirn hing. »Stief«, sagte das Flämmchen. »Stiefschwester. Ich bin aus der zweiten Ehe meines Vaters. Aber wir stehen ganz gut miteinander.« »Aha«, sagte Preysing. Er schaute sie aus trüben Augen an. Nun sollte sie also Briefe abschreiben, die erledigt waren. Völlig sinnlos. »Los, gehen wir also ins Schreibzimmer«, sagte er, höchst verfinstert. Schon von Weitem hörte man die Schreibmaschinen wie feines Maschinengewehrfeuer. Die Glöckchen klingelten in regelmäßigen Abständen. Als Preysing die Tür öffnete, stürzte sich Zigarrenrauch heraus wie eine blaue Riesenschlange. »Nee«, sagte Preysing und haute die Tür wieder zu. »Mach ich nicht. Ich will das Zimmer alleine haben. Diese ewigen Schikanen hier im Hotel.« Er trabte hinter Flämmchen her den Korridor zurück. Er war jetzt wütend. Und mitten in dieser Wut stieg ihm das Wiegen von Flämmchens Hüften mit einem sanften Prickeln ins Blut. Auch in der Halle wurde Flämmchen angestarrt. Preysing war es reichlich unangenehm, mit einem so auffallenden Wesen quer durch die Halle zu ziehen. Er ließ sie einfach stehen und verhandelte mit Rona wegen eines ungestörten Aufenthaltes im Schreibmaschinenzimmer. Flämmchen puderte sich ohne viel Aufmerksamkeit die Nase, holte mitten in der Halle stehend mit einer burschikosen Bewegung ein kleines Zigarettenetui aus ihrer Manteltasche und begann zu rauchen. Preysing näherte sich ihr wie einem Gebüsch von Brennnesseln. »Wir müssen 10 Minuten warten«, sagte er. »Bon«, sagte Flämmchen. »Na, dann setzen Sie sich mal so lange hin«, sagte Preysing. »Und lassen Sie sich was geben. Kellner, geben Sie dem Fräulein was«, sagte er taktlos und verzog sich. »Pfirsich Melba«, bestellte Flämmchen und nickte zufrieden mit dem Kopf. Sie blies auch wieder ihre Locke fort. Ohne Erfolg. Sie war so edel gebaut wie ein Rassepferd und so tollpatschig unbefangen wie ein junger Hund. Baron Geigern, der sich seit einiger Zeit in der Halle umhertrieb, schaute ihr aus der Entfernung mit blankem Entzücken zu. Nach einer Weile näherte er sich ihr, grüßte und sagte halblaut, »Darf ich mich zu Ihnen setzen, gnädige Frau? Aber Sie erkennen mich gar nicht mehr.« Wir haben doch in Baden-Baden zusammen getanzt.
Nö, ich war gar nie in Baden-Baden, sagte Flämmchen und besah sehr genau den jungen Menschen. Ach, gnädige Frau, verzeihen Sie, jetzt sehe ich, ich muss mich geirrt haben. Eine Verwechslung, rief der Baron scheinheilig. Flämmchen lachte dazu. Mir dürfen Sie mit dem alten Schwindel nicht kommen, sagte sie trocken. Geigern lachte auch. Also, ohne Schwindel. Darf ich hier sitzen bleiben? Ja? Sie haben ganz recht. Sie sind mit gar niemandem zu verwechseln. So wie Sie schaut man nur einmal aus, gnädige Frau. Wohnen Sie hier? Kommen Sie zum 5 Uhr Tee tanzen? Bitte, bitte, ich möchte mit Ihnen tanzen. Wollen Sie? Er legte seine Hände auf die Tischplatte. Flämmchens Hände lagen schon dort. Es war ein wenig Luft zwischen den Fingern von ihm und ihr. Und dieses bisschen Luft begann sogleich zu vibrieren. Sie schauten einander an, gefielen sich gut und verstanden einander, die beiden hübschen jungen Menschen. »Herrgott, Sie haben ein Tempo«, sagte Flämmchen entzückt. Und ebenso entzückt antwortete Geigern, »Sie versprechen also? Sie kommen zum 5-Uhr-Tee? Das kann ich nicht. Ich habe zu tun. Aber abends bin ich frei. Oh, oh, abends kann ich nicht. Aber morgen um 5 Uhr. Hier? Im gelben Pavillon? Bestimmt?« Flämmchen leckte ihren Eislöffel ab und schwieg spitzbübisch. Was war auch viel zu sagen. Man machte Bekanntschaften, wie man eine Zigarette anzündete. Man tat ein paar Züge, gerade so viele, wie schmeckten. Dann trat man den kleinen Funken aus. »Wie heißen Sie denn?« fragte Geigern schon. »Flämmchen«, sagte Flämmchen bereitwillig. Gleich darauf trat Preising mit Besitzermiene an den Tisch. Geigern erhob sich, grüßte und trat mit einer höflichen Bewegung hinter seinen Stuhl. »Es kann losgehen«, sagte Preising verärgert. Preising wanderte durch den Zigarrendunst des Zimmers bis in die entfernteste Ecke und begann zu diktieren. »Datum. Haben Sie das Datum, Fräulein? Geehrter Herr Brösemann. Bröse. Haben Sie. Bezugnehmend auf Ihr Telegramm von heute Morgen muss ich Ihnen mitteilen...« Baron Geigern sitzt nackt mitten auf dem Teppich und massiert seine Schenkel. »Sonst gibt es nichts Neues?« sagt er zu seinem Chauffeur. »Danke, es genügt«, antwortet der Chauffeur. Er liegt auf einer Chaise Longue und raucht. »Glaubst du, die warten in Amsterdam ewig auf die Sache? In Paris war's Dreck, in Nizza war's Dreck. Wenn du es heute nicht schaffst, ist es wieder Dreck.« »Du hungerst wohl schon, was? Die 22.000 aus Nizza hast du schon vergessen und riskierst große Schnauze«, sagte der Baron. Er hatte jetzt schwarzseidene Socken an mit weißseidenen Sockenhaltern und seine munteren Lackpumps, mit denen er tanzen zu gehen pflegte. Sonst war er noch nackt. Etwas an dieser legeren und achtlosen Nacktheit reizte den Chauffeur. Er spuckte seinen Zigarettenrest mitten ins Zimmer und stand auf. »Dass du es weißt«, sagte er, über den Tisch gebeugt. »Wir haben die Nase voll von dir. Du gehörst überhaupt nicht zu uns. Du kannst keinen Ernst machen, verstehst du? Ob du spielen gehst oder Pferde wettest oder ob du einer alten Tunte mal 22.000 in Liebe und Güte abnimmst oder ob du Perlen um 500.000 holen sollst, das ist dir schnurzegal. Das ist alles eins und dasselbe, glaubst du. Da ist aber noch ein Unterschied. Und wenn einer nicht zur richtigen Zeit ernst machen kann, dann soll er nicht Chef spielen. Und wenn du nicht von selber losgehst, dann wird man dir's beibringen. Verstehst du?« »Kusch«, sagte Geigern freundlich und legte mit einem stillen kleinen Jiu-Jitsu-Griff die Chauffeurfaust beiseite. »Zum Losgehen brauche ich dich nicht. Sorg du nur für unser Alibi heute Abend. Wenn du bei dem Spektakel, das morgen im Hotel losgehen wird, eine Miene verziehst, lasse ich dich verhaften.« »Ob sonst was Neues los ist, habe ich dich vorhin gefragt.« Der Chauffeur nahm seine Faust mit den roten Striemen um das Handgelenk in die Tasche zurück. »Sie fährt jetzt immer schon um 6:30 ins Theater, weil sie nervös ist«, murrte er, notdürftig gebändigt. »Nach der Vorstellung ist ein Abschiedssouper beim französischen Botschafter.
Wird nicht länger dauern als bis 2. Morgen um 11 fährt sie ab. 2 Tage nach Prag, dann nach Wien. Bin nur neugierig, wie du ihr da heute noch zwischen Vorstellung und Souper die Perlen abnehmen willst, wenn alles in Güte gehen soll. Sie trägt die Perlen gar nicht mehr. Sie lässt sie einfach im Hotel, sagte Geigern. Sie hat es eigens einem dummen Jungen von Interviewer erzählt. Du kannst es in der Zeitung lesen.
Was? Sie lässt sie einfach... Sie hat sie auch nicht unten in den Hotelsafe zur Aufbewahrung gegeben, was? Man kann einfach in ihr Zimmer gehen und sie holen?
Ungefähr, sagte Baron Geigern. Und jetzt möchte ich Ruhe haben. Kurz vor 8 Uhr abends sieht man den Baron in der Halle auftauchen. Munter und sehr in Schwung, angetan mit Smoking und blauem Trenchcoat. Und nicht einmal der Hoteldetektiv Pilsheim ahnt, dass dieser liebenswürdige Apollo emsig dabei ist, sich ein Alibi zu verschaffen. Dr. Otternschlag, der mit Kringelein in der Halle Kaffee trinkt, bevor sie gemeinsam in die Theatervorstellung der Grosinskaja gehen, hebt einen seiner steifen Finger und zeigt geradezu auf den Baron.
Sehen Sie, Kringelein?
So müsste man sein, sagt er voll Spott und Neid. Der Baron steckt dem Pagen Nummer 18 eine Mark in die Hand und sagt, »Grüßen Sie das Fräulein Braut von mir« und tritt an die Portierloge. Portier Senf schaut ihm mit beflissener, aber übernächtigter Miene entgegen. Es ist nun der dritte Abend, an dem Portier Senf private Sorgen wegen der Frau in der Klinik zu verbergen hat.
»Haben Sie mir die Theaterkarte besorgt? 15 Mark?«
»Fein«, sagte zum Portier. »Wenn nach mir gefragt werden sollte, ich bin also im Deutschen Theater, nachher im Club des Westens. Ist mein Chauffeur draußen?« Mit ihm weht warme Luft aus der Drehtür. Die Halle lächelt ihm wohlwollend nach. Er steigt in seinen kleinen Viersitzer und fährt hinter seinem Alibi her. Um 11:30 Uhr ruft er sogar aus dem Club des Westens das Hotel an. »Hier, Baron Geigern, hat jemand nach mir gefragt? Ich bin hier im Club des Westens, komme nicht vor 2 nach Hause, eher später. Mein Chauffeur kann schlafen gehen.«
Zur gleichen Zeit klebte Geigern selbst an der Vorderfront des Grand Hotel zwischen 2 nachgeahmten Sandsteinen. Seine Situation war nicht gerade gemütlich, aber sie erfüllte ihn ganz mit der heißen Freude des Jägers, Kämpfers und Bergsteigers. Er hatte legererweise seinen dunkelblauen Pyjama anbehalten für die Unternehmung. An den Füßen trug er leichte Boxerschuhe mit Chromledersohlen und über die Schuhe waren für alle Fälle noch Wollsocken gezogen. Ein kleiner Schutz gegen unerwünschte Zurücklassung von Fußspuren. Geigern hatte den Weg zum Zimmer der Grosinskaja aus seinem eigenen Fenster gestartet. Er musste nicht ganz 7 Meter zurücklegen und befand sich schon in der Mitte seiner Strecke. »Verdammt«, sagte er, als Mörtel und Bewurf unter seinen Händen abbrachen und ein Stockwerk tiefer auf einem zinnbelegten Fenstervorbau aufklatschten. Er spürte seine Kehle trocken werden, bekam wieder Halt, balancierte einen lebensgefährlichen Augenblick auf einer Zehenspitze und landete dann das zweite Bein um einen halben Meter weiter vorwärts. An die Perlen, um die es ging, dachte er in diesen Minuten mit keinem Gedanken. Die Perlen hätte man schließlich auch auf andere Weise bekommen können. Ein Überfall. Nachts. 4 Schritte über den Korridor. Ein Nachschlüssel. Und eine harmlose Miene, wenn man im falschen Zimmer erwischt wurde. Aber dies lag ihm nicht. Dies lag ihm ganz und gar nicht. »Jeder muss nach seiner Natur handeln«, hatte Geigern seinen Leuten zu erklären versucht, diesem kleinen Trupp gescheiterter Menschen, die er seit 2,5 Jahren am Rand der Meuterei hinbalancierte. »Ich fange nicht wild in Fallen. Ich fahre nicht auf Berge mit der Drahtseilbahn. Was ich mir nicht mit meinen Fäusten holen kann, das habe ich nicht. Das spüre ich nicht.« Jetzt, 10 Minuten vor 10:30, an der Fassade des Grand Hotel hinkletternd, glich er durchaus einem Sportsmann, einem Touristen in einem schweren Kamin, einem Expeditionsleiter auf Vorstoß in gefährliche Gegend. Die gefährliche Gegend war die erkerartige Ausbuchtung, hinter der das Badezimmer der Grosinskaja lag. Hier hatte die Fantasie des Architekten auf glatter Fläche bestanden.
Jenseits dieser glatten 2,5 Meter aber begannen schon die dünnen Eisenstäbe, die den Balkon von Nummer 68 eingitterten. Leise keuchend, dazwischen pfeifend, dazwischen fluchend, verweilte Geigern auf dem letzten Vorsprung. Seine Schenkelmuskeln bebten, und in den Fußgelenken hatte er das warme, pulsierende, vibrierende Überanstrengung. Im Übrigen war er zufrieden mit seiner Lage, und die 100-mal überdachten Umstände stimmten. Gegen die Straße war Geigern völlig gedeckt durch die großen Scheinwerfer, die das Hotel erst kürzlich an seiner Front angepflanzt hatte. Wer hinaufsah, wurde von weißen Lichtbündeln geblendet. Ganz unmöglich war es, einen kleinen, dunkelblauen Mann zu sehen, der im Rücken dieser aggressiven Lichtbündel im schwarzen Schatten seinen Weg nahm. Hinter dem zweiten Scheinwerfer ausruhend, schaute Geigern auf die Straße hinunter. Das Stückchen Welt unten sah verdreht und flachgedrückt zu ihm herauf. Die 2,5 Meter bis zum Balkon waren nicht einfach. Aber es gab Schlimmeres. Gegenüber spielte am Dach eine Laufreklame. Aus einem Sektglas sprangen elektrische Glühlampen als Schaum. Himmel war keiner da. Die Stadt hörte dicht über den Dächern, Drähten und Antennen auf. Er sammelte seine Kraft, spannte sich und schnellte mit einem Hechtsprung ins Leere. Die Luft zischte an seinen Ohren vorbei und dann hing er schon an den Balkonstäben, die ihre Kanten hart in seine Finger schnitten. Er ließ sich eine Sekunde mit trommelndem Herzen so hängen, dann zog er sich mit einer guten Zugstemme auf, kam über das Gitter und ließ los. Ja, jetzt lag er auf dem Balkon, vor der offenen Tür vom Zimmer der Grosinskaja. »Na also«, sagte er zufrieden. Liegend streifte er den rechten Handschuh ab und begann, den Schnitt am Zeigefinger auszusaugen. Er konnte keine blutenden Pfoten zu seiner Arbeit brauchen. Er schluckte ärgerlich den dünnen, metallenen Geschmack. Sein nasser Rücken spürte die freundliche Kühle des Steinbodens. Zwischen den Balkonstäben hindurch maß er die Strecke ab und erwog die schwierige Heimkehr. Er hatte ein Seil mit. Man musste sich nachher beim Balkon anseilen und mit einem Pendelschwung hinüberbringen. Er zog die Handschuhe wieder an wie vor einem feierlichen Besuch, richtete sich auf und trat von dem Balkon in das Zimmer der Grosinskaja. Er hatte Plan und Möblierung im Kopf, dank seiner kurzen Dialoge auf der Türschwelle mit Suzette. Er hatte sich in Bereitschaft gesetzt, jede Heimtücke dieses Zimmers zu parieren, die Perlen in jedem Versteck ausfindig zu machen, Koffer zu sprengen, Schränke aufzubrechen und Geheimschlösser zu enträtseln. Aber als er dem schmalen Lichtoval seiner Taschenlampe folgte und sich selbst dreimal aus dem Ankleidespiegel entgegenkommen sah, wurde er auf beinahe komische Weise überrascht. Auf dem Tischchen des Ankleidespiegels nämlich lag friedlich und unberührt das Suitcase. Und der kleine Lichtstrahl spiegelte sich unschuldig in seinem Leder. Er hob die kleine Tasche auf. Sie war nicht leer. Er legte sein Lämpchen hin, ließ es verlöschen und stand einen Augenblick nachdenklich. Gott weiß, mit welchem Geheimapparat die Grosinskaja ihren Schatz da verschlossen hielt. Geigern holte versuchsweise ein bisschen Werkzeug hervor und schob an der runden Messingscheibe des Schlosses. Das Schloss sprang auf. Der Koffer war überhaupt unverschlossen. Er hob den Deckel auf, ließ die Etuis aufspringen. Ja, da waren die Perlen der Grosinskaja. Unter vielen Vorsichtsmaßnahmen holte Geigern sie mit seiner behandschuhten linken Hand aus den Etuis und steckte sie in die Tasche. Es kam ihm so lächerlich vor, diese Perlen hier offen und unbehütet herumliegen zu finden, dass er etwas wie Enttäuschung oder Ernüchterung verspürte, die Müdigkeit einer ungeheuren Anspannung, die überflüssig gewesen war. Einen Augenblick überlegte er sogar, ob er nicht einfach versuchen sollte, aus dem Zimmer über den Gang in das Seine zurückzukehren. Jedoch die Tür war verschlossen. Er steckte die Nase auf den Balkon, witternd, bekam sie voll jenes unerklärlichen Berliner Märzgeruches, Benzin und Tiergartenfeuchte, und während er sich an den leise gebauschten Vorhängen hinausschob, merkte er schon, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte. Erst nach ein paar Sekunden kam ihm zu Bewusstsein, dass auf seinem Gesicht und seiner Gestalt jetzt eine Helligkeit lag, die vorher nicht dagewesen war. Die Scheinwerfer waren ausgegangen. Die neue Anlage muckte wieder einmal. Auf der Straße unten standen ein paar Leute und starrten erfreut die Hotelfront an, vor der die vier Scheinwerfer abwechselnd an- und ausgingen. Ein Schutzmann hatte sich eingefunden. Autos regten sich auf, weil der Fahrdamm nicht frei war. Die Lichtreklame schrie Sektmarken in die Nacht und tat ihr Möglichstes, um die Hotelfront zu beleuchten. Schließlich krochen zwei blaue Blusenmänner aus einem Fenster des Zwischenstockes, setzten sich auf das Glasdach, das vor Portal 1 hinausgebaut war, und begannen die Leitung zu untersuchen. Der Heimweg über die 7 Meter lebendig gewordene Hotelfront war verbarrikadiert. »Gratuliere«, dachte Geigern wieder und lachte zornig. »Jetzt sitze ich drin. Jetzt kann ich die Tür aufbrechen, wenn ich hier raus will.« Er holte sein Werkzeug und die Lampe hervor, kratzte auch mit der gegebenen Vorsicht im Schlüsselloch von Nummer 68 herum, aber ohne Erfolg. Ein Schlafrock, der neben der Tür hing, wurde lebendig, fiel herunter mit einer warmseidenen Berührung auf sein Gesicht und erschreckte ihn maßlos. Er spürte seine Schlagadern am Hals arbeiten wie Maschinen. Auch der Korridor draußen war aufgewacht. Er trampte mit Schritten, hustete, der Lift klickerte, auf, ab, auf, ab. Ein Stubenmädchen rief etwas, rannte vorbei, ein anderes rief zurück. Geigern ließ von dem widerspenstigen Türschloss ab und schlich wieder auf den Balkon. 3 Meter unter ihm ritten die beiden Monteure auf dem Glasdach herum, trugen Drähte im Mund und wurden von der Straße her bewundert. Geigern unternahm eine seiner großen Frechheiten. Er lehnte sich über das Geländer und rief: »Was ist denn los mit dem Licht?«
»Kurzschluss«, sagte ein Monteur.
»Wie lange kann's dauern?«, fragte Geigern. Achselzucken unten. »Idioten«, dachte Geigern grimmig und zog sich dann ins Zimmer zurück. Plötzlich überfiel ihn das Bewusstsein einer Gefahr. Aber das dauerte nur eine Sekunde und glättete sich wieder. Er ging im Dunkeln zur Tür hin, hob den Schlafrock auf, der vorhin zu Boden gefallen war, und roch neugierig daran. Ein unbekanntes, zartbitteres und fast unmerkliches Parfüm stieg daraus. Aber es passte nicht zu der Tarlatan-Frau, bei deren Tanzabenden sich Geiger nun schon unzählige Male gelangweilt hatte. Übrigens wünschte er dieser Grusinska ja alles Gute. Sie war ihm nicht unsympathisch. Er hängte den Schlafrock achtlos hin, hinterließ 10 leichtsinnige Fingerabdrücke auf seiner Seide und schlenderte mit der Miene eines Müßiggängers wieder auf den Balkon. Unten flatterten die beiden blauen Fledermäuse noch um ihren Kurzschluss. »Gute Unterhaltung«, wünschte sich Geigern. Und dann blieb er bis auf Weiteres zwischen Stoffportiere und Spitzenstor steif, aufgerichtet und wachsam stehen, wie ein Soldat im Schilderhaus.